Die Gnade von unserem Herr Jesus Christus, die Liebe von Gott und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sei mit euch allen. Wir grüßen euch alle an diesem heissen Sonntag hier bei uns in Kirchen, der leider nicht im Ganzen so kühl ist. Letzten Sonntag war sie noch deutlich kühler gewesen. Wenn man so in einer Kirche ist, wo man nicht jeden Sonntag ist, stellt man sich manchmal so ein, zwei Fragen. Die erste Frage, die man sich heute vielleicht stellt, ist: Darf man während dem Gottesdienst eigentlich trinken? Die Antwort ist ja. Sonst fallen ihr noch vom Bank. Die andere Frage, die ich vielleicht stellt, ist: Warum haben die so eine teure Soundanlage montiert und benutzen sie nicht? Nicht, weil der Pfarrer gerne laut redet, sondern weil unsere Anlage hitzefrei beantragt hat heute. Normalerweise haben wir ein schönes Mikrofon, das den Schall ganz nach hinten trägt. Aber wenn alle gut mitmachen und nicht allzu viel schwätzen, dann funktioniert das auch ohne Mikrofon ganz gut. Die dritte Frage, die man sich auch stellt, ist in einem Gottesdienst: Wann muss man eigentlich aufstehen? Und vor allem, wenn man in der vorderen Reihe hockt, kann man schlecht schauen, was die anderen machen. Darum bei uns ist es so, grundsätzlich ist es freiwillig, aber eigentlich stehen immer alle auf beim Singen. Aber ich sage es nicht jedes Mal. Wenn ihr aufstehen wollt, dann macht es. Wenn ihr lieber bleibt hocken, dann fühlt euch frei. So wie es euch wohl ist. Ich freue mich, dass wir jetzt den Gottesdienst miteinander feiern, miteinander singen, miteinander auf Gottes Wort hören. Ich tue noch beten zum Anfang. Guter Gott, wir danken dir, dass wir miteinander hier sein. Du siehst, was uns bewegt. Du siehst, wo unsere Herzen sind. Ich bitte dich, gib uns Ruhe, gib uns Frieden, so wie nur du kannst schenken. Segne du jetzt die Zeit, die wir miteinander vor dir haben. Amen.
Guten Morgen miteinander. Die heutige Lesung, Bibellesung, steht in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, das ist so wie die Fortsetzung vom Lukas-Evangelium. Das ist der gleiche Autor. Und wenn es im Lukas-Evangelium ums Leben von Jesus geht, dann geht es in der Apostelgeschichte um die erste Geschichte von der jungen Gemeinde. Die heutige Lesung steht in der Apostelgeschichte im 8. Kapitel und heißt Philippus und der äthiopische Finanzminister. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg, und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten, und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. »Hier ist Wasser«, rief der Äthiopier. »Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?« Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Soweit die Apostelgeschichte.
Im Lied, das wir vorher gesungen haben, hat es in der einen Strophe geheißen: Du selber hast die Jüngerschar in alle Welt gesandt. Der Liedtext nimmt Bezug auf die letzten Verse vom Matthäus-Evangelium. Wir haben im letzten halben Jahr hier in der Gemeinde am Matthäus-Evangelium probiert, ein bisschen durchzupredigen. Und heute ist übrigens planmässig der letzte Teil da. Und er passt hervorragend zu eurer Anfrage für eine Taufe. Denn wir predigen heute über die letzten vier Verse vom Matthäus-Evangelium. Und ich lese euch die gerade mal vor. Und Jesus trat heran, redete mit ihnen und sagte: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt, zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Die Worte hat Jesus gesprochen zu seinen 11 Jüngern. Ja, es waren nur noch 11 zu diesem Augenblick. Denn die Geschichte spielt nach Ostern, nach Tod und Auferstehung von Jesus. Es ist eine von diesen Begegnungen, wo Jesus, also Verstandene, mit seinen Jüngern hatte. Und es sind nur noch 11 Jünger, weil der Verräter Judas nicht mehr zu diesen 12 gehört. Und Jesus richtet sich an seine Jünger und von da mit einer einfachen Feststellung. Er sagt: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist eine steile Aussage. Und es gibt ein paar Politiker in der aktuellen Situation, die das von sich auch gerne behaupten würden. Gott sei Dank können sie es nicht. Wie kommt Jesus darauf, von sich zu behaupten, ihm sei alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden? Die Jünger hätten erwartet, dass Jesus politisch die Macht ergreift und das unbeliebte Römerpack aus Palästina rauswirft. Aber das war nicht das Programm von Jesus. Die Macht von Jesus ist nicht politischer Natur, sondern sie zeigt sich ganz besonders dadurch, dass er eben auferstanden ist. Gott hat ihn vom Tod auferweckt und ihm dann die Macht gegeben, wo eigentlich ihm selber würde zustehen. Jesus hat göttliche Macht übertragen bekommen. Bis später. Das ist gut. Ist so abgemacht gewesen. Alles gut. Genau. Jesus hat von Gott Macht übertragen bekommen. Über die Macht im Himmel und über alles, was auf dieser Erde ist. Und das bedeutet eigentlich, dass Jesus und Gott eins sind. Und das ist das, was wir Christen auch glauben in der Dreifaltigkeit, dass Gott Vater, Gott Jesus und Gott Heiliger Geist alle irgendwie das Gleiche sind und irgendwie gleich nicht. Auch nach 6 Jahren Theologiestudium entzieht sich das Konzept manchmal noch mit der menschlichen Logik. Doch was macht jetzt Jesus mit dieser Macht? Wenn du alle Macht hättest, im Himmel und auf Erden, wäre eine schöne Überlegung. He? Ich wüsste schon, was ich mal ändern würde. Dir sicher auch. Und Jesus könnte. Er könnte die Welt zum Guten wandeln, das Schlechte aus der Welt mit Gewalt entfernen, alle Menschen aufs Gute umprogrammieren und ihnen damit den freien Willen rauben. Und was macht er? Nichts von all dem. Er wendet sich an seine 11 halbwahnsinnigen Nachfolger, die 3 Jahre mit ihm gelitten haben und unterwegs waren, die Verfolgung von der politischen Führung der Juden und der Römer zu fürchten haben. Und diesen 11 gibt er einen einfachen Auftrag. Der Auftrag, der ist gegliedert in 4 Aufgaben. Das erste ist, geht hin zu allen Völkern. Bewegt euch, Jungs. Nicht hier im schönen Israel bleiben, sondern los. Die ganze Welt ist voll mit Menschen, die Gott kennenlernen. Macht euch auf. Geht zu Israel natürlich auch, aber geht auch zu den Römern, die ihr nicht gern habt. Zu den Griechen, die arrogant sind, und zu allen anderen Völkern, die man nur Barbaren nennt in der damaligen Zeit. Die Helvetier übrigens auch. Und wenn sie zu diesen Völkern gehen, dann sollen sie das Zweite machen. Das heisst, Macht zu Jüngern alle Völker. Das meint jetzt nicht, dass alle Völker sollen jünger werden, also weniger alt, sondern Jünger meint hier Nachfolger. Es meint diejenigen, die Gott ernst nehmen, die Jesus ernst nehmen und die so leben wollen, wie es Gott und Jesus für richtig halten. Man könnte auch sagen, Jünger sind Menschen, die sich an Jesus orientieren und die probieren, die Art und Weise, wie er gelebt hat, umzusetzen. Das beinhaltet einiges. Zum Beispiel das Doppelgebot der Liebe. Jesus hat mal die Frage bekommen, was ist das Wichtigste im ganzen Alten Testament? Das ist immerhin so ein grosser Teil der Bibel. Und Jesus sagt, liebe deinen Gott und liebe deinen Nächsten. Genauso wie dich selbst. Lieb Gott, lieb die Nächste und lieb dich selber. So einfach. Zusammenfassung vom ganzen Alten Testament. Aus dem heraus resultiert natürlich, dass sich Christen zum Beispiel besonders um die Armen kümmern. Dass sie die Kranken pflegen. Und das haben sie im alten Römischen Reich auch zuhauf gemacht. Die grossen Seuchenwellen, die über Rom hinweggefegt sind, wären viel verheerender gewesen, wenn es jetzt schon so viele Christen gegeben hätte, die die Kranken aufopferungsbereit gepflegt haben. Gott lieben, den Nächsten lieben, für andere sorgen, das ist alles gut und recht. Aber Christentum, Christsein, beinhaltet noch ganz einen wichtigen weiteren Faktor. Und ich habe auch mal so umschrieben, ein Bewusstsein für Gottes Nähe. Ein Bewusstsein für Gottes Nähe. Für die Juden war klar, Gottes Gegenwart ist irgendwo im Innersten des Tempels. Und das hat man abgetrennt mit grossen Vorhängen, und niemand rein durfte, außer der Hohepriester einmal im Jahr. Und wo Jesus gestorben ist, berichtet der Matthäus, dass der Vorhang verrissen ist. Von oben nach unten. Als hätte ihn Gott von oben her auseinandergerissen. Und die Jünger haben das irgendwie mitbekommen und haben verstanden, Gottes Gegenwart ist nicht mehr einfach an einem Ort, sondern uns jetzt viel, viel näher. Wir können jetzt direkt mit Gott reden. Wir müssen nicht mehr in den Tempel gehen, zuerst Opfer darbringen, bevor wir uns an Gott dürfen wenden. Sondern jeder kann sich mit einem einfachen Gebet direkt an den Schöpfer vom Universum richten. Ein Bewusstsein für Gottes Nähe. Der Gott will jeden, der ihm nachfolgt, ausrüsten mit besonderer Kraft. Das ist das, was wir am Pfingsten gefeiert haben, wo der Heilige Geist auf die ersten Christen ist gekommen. Der Heilige Geist, der führt, leitet und einem zeigt, wie man leben soll. Wenn man Völker zu Jünger macht, dann heisst das also nicht, dass man sie dazu bringt, in eine Partei einzutreten oder eine Konfession anzunehmen oder regelmässig irgendjemand zu spenden. Es ist viel mehr. Ein Theologe hat es mal so beschrieben. Die Einladung, Christ zu werden, ist mehr als ein neues Weltverständnis. Es ist vielmehr eine Einladung, Teil von einem fremden Volk zu werden. Ein Volk Gottes auf dieser Erde. Und seit den ersten Christen war ganz klar, wir sind in erster Linie Christ, dann sind wir vielleicht Israelis und dann stehen wir unter den Knuten der Römer. Aber das, was ihre Identität als erstes ausgemacht hat, ist ihre Zugehörigkeit zu Christus. Und darum hat Jesus so viel von diesem Volk geredet. Ein Volk, das ihm nachfolgt. Und das ist das Volk der Menschen, die an ihn glauben. Wie sollen denn jetzt die Jünger die Völker zu Christen machen? Karl der Grosse, den kennt man glaube ich noch, 800 nach Christus König geworden, hier in Europa, der hat auch eine Idee gehabt, wie man die Völker zu Christen macht. Bei seiner Thronbestiegung hat er das Schwert gezogen und gesagt, die Heiden werden dieses Schwert zu fürchten lehren. Dann hat er die Sachsen erobert und zwangstauft. Er hat sie zu Christen gemacht, nach seinem Verständnis. Leider hat er damit komplett verfehlt, was Jesus gemeint hat. Aber so richtig komplett. Denn Jesus sagt seinen Jüngern zwei Methoden, wie sie die Menschen sollen zu Jüngern machen. Und die Formulierung macht klar, es ist der Weg, wie man es machen soll, das Instrument. Und das eine ist, indem ihr sie tauft. Sie sollen die Völker taufen. Und zwar auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Wenn wir heute den Begriff Taufe hören, dann denken wir etwa mal vielleicht an Namensgebung. Wir taufen die auf einen Namen. Da kann man ein Feuerwehrauto taufen, ein Schiff. Wenn wir ein Kind taufen, dann hat es den Namen bereits, das ist eine andere Bedeutung. Dann kennen wir noch die Formulierung von der Feuertaufe, das ist, wenn man ohne viel Übung gerade ins kalte Wasser geschmissen wird. Die damaligen Menschen haben unter Taufe noch einmal etwas komplett anderes verstanden. Und zwar war Taufe damals eine gängige Praxis, die man etwa mal gemacht hat. Und zwar hat man dabei den Täufling komplett ins Wasser untertaucht, nicht allzu lang natürlich, und dann wieder rausgeholt. Und die Symbolik von dem war, das Alte geht unter, im wahrsten Sinn des Wortes, und etwas Neues kommt wieder raus. Oder auch, das Alte stirbt, etwas Neues tut auferstehen. Und so war die Taufe ein gängiges Ritual bei Schwellen, die man beschritten hat. Zum Beispiel, wenn jemand gefunden hat, ich möchte jetzt gerne Jude werden, dann hat er eine Taufe vollzogen. Es hat aber auch Johannes den Täufer gegeben. Das ist der, der Heugen vergessen hat in der Bibel. Und der hat die Leute aufgerufen, folgt Gott wieder nachher. Nehmt das wieder ernst, was ihr als Kind mal gelernt habt. Nehmt wieder ernst, was in der Bibel steht. Folgt Gott nachher und ändert euch das Leben. Und ganz viele, die das gefunden haben, ja, der Johannes hat recht. Ich will mein Leben ändern. Die haben sich als Symbol taufen. Und so ist die Taufe ein Zeichen gewesen, wenn man etwas entschieden hat und die Entscheidung hat klar machen wollte. Und aus dem heraus ist die christliche Taufe entstanden. Sie zeigt den Willen von einem Menschen, dass er an Gott glauben will und an Jesus ein Jünger werden will. Etwa so, wie das in der Lesung gehört hat, von dem Äthiopier hier, der erklärt bekommt, dass in der Bibel steht, und kaum sieht er neben einem Glunken Wasser, sagt er, längt das zum Taufen? Ja, das längt. Geh an und taufen. Unmittelbar, nachdem er entschieden hat, er will Christ werden. Wir taufen auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Das ist ein Bekenntnis, dass wir an den Gott glauben wollen, wie er uns überliefert ist. Es ist aber auch so etwas wie eine Übereignung. Man kann ein bisschen sagen, das Kind, das wir jetzt getauft haben, das gehört jetzt zu Gott. Und Gott soll bitte auch ein bisschen Verantwortung für das Kind übernehmen. Oder noch ein bisschen mehr. Das ist auch ein Symbol, das in dieser Taufe mitschwingt. Und die Jünger sollen jetzt losziehen und die Menschen taufen. Nicht gegen den Willen der Menschen natürlich, sondern wenn die das wollen. Und das Zweite, was sie unbedingt machen sollen, ist, sie sollen die Leute lehren. Sie sollen den Völkern beibringen, was Jesus gesagt hat, und sie lehren, das zu halten und nach dem zu leben. Theologen haben sich Köpfe eingeschlagen darüber, was man jetzt zuerst machen muss. Muss man jetzt zuerst taufen und dann lehren, was das heisst? Oder soll man zuerst lehren, wenn sie es verstanden haben, taufen? Das Griechische gibt nicht klar vor, was man machen soll. Es ist Hans als Heiri, einer ist so, einer ist umgekehrt, beides ist in Ordnung. Aber wichtig ist, dass man eben beides macht. Und nach der Taufe von einem Kind folgt die Unterrichtung von diesem Kind. Und der Unterricht, der geht ein Leben lang weiter. Man hat Gott nicht fertig erkannt und fertig kennengelernt, wenn man dann mal konfirmiert ist. Das ist ein Leben langes Entdecken und Kennenlernen. So wie von einem Ehepartner, wo man auch ein Leben lang immer wieder etwas Neues an einem entdeckt. Dass die Jünger die Völker sollen lehren, zeigt klar, dass Glauben ohne Wissen nicht funktioniert. Man muss ja wissen, an was man soll glauben. Glauben heisst also auch Gott kennen. Und es ist wichtig, dass man weiss, was man glaubt. Und dass man kann erfahren, dass das auch wirklich wahr ist. Darum ist Reli und Konfunkericht wichtig. Und darum ist es wichtig, dass jeder selber seine Bibel daheim aus dem Regal nimmt und anschaut und liest. Und man kann mit anderen, die glauben, austauschen und fragen, du, wie verstehst du das? Was bedeutet das? Was darf man, was soll man, was kann man? Der Austausch mit anderen Gläubigen, auch ein super Instrument, um unterwegs zu sein. Aber Wissen allein reicht überhaupt nicht. Darum sagt Jesus, lehrt sie, alles zu halten. Wichtig ist, dass man das, was man lehrt, auch ernst nimmt und umsetzt. Religiöses Geschwafel, und auch wenn es noch so fromm tönt, hat in Gottes Augen absolut keinen Wert. Gott schaut nicht, wer hat am frömmsten können schwätzen. Sondern Gott ist viel wichtiger, wer hat nach meinem Willen gelebt und das umgesetzt, was ich doch so einfach gesagt habe. Jesus hat es einmal so formuliert, im Matthäus-Evangelium Kapitel 7. Jesus sagt, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und darum seid ihr ihnen, lehret sie zu halten, was ich euch befohlen habe. Und das ist der vierfache Auftrag. Hingehen, sich in Bewegung setzen, auf die Menschen zugehen. Sie zu Jünger machen, in die Nachfolge rufen von diesem Jesus. Und das macht man, indem man sie tauft auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und indem man sie lehrt, alles zu halten, was er ihnen befohlen hat. Ihr könnt euch vorstellen, wie baff das die 11 waren. Das ist mal ein Auftrag. He? 11 junge Männer hocken irgendjemand im Juhe vom heutigen Israel und bekommen so einen Auftrag. 11 von denen sind in der Ausführung von diesem Auftrag verstorben. Einer ist bis auf Russland gekommen. Einer bis auf Indien. Einer bis auf Spanien. Sie haben noch nicht die ganze Welt erreicht, aber sie sind sehr weit gekommen dafür, dass es noch keine Flugzeuge und keine Autos gegeben hat. Und es ist eine Wachstumsgeschichte, die bis heute anhaltet. Heute zählen sich rund 1,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt zum christlichen Glauben. Und angefangen hat es mit 11 Männern, die einen Auftrag bekommen haben. Geht hin und macht zu Jüngern. Und da sieht man, dass Jesus sein Wort gehalten hat. Denn das Letzte, was ich ihnen gesagt habe, war, ich bin mit euch bis an das Ende der Welt. Und das Wort hat er gehalten. Und es ist schön zu sehen, wie Gott mit diesen Männern war. Und dass die Botschaft, dass es einen Gott gibt, der dich liebt und mit dir Gemeinschaft hat, bis heute in dieser Welt Bestand hat und die Runde macht. Amen.